Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Und der kommt heute live von der Leipziger Buchmesse. Mein Name ist Wiebke Poromka, herzlich willkommen. Ja, und ein herzliches Willkommen und einen herzlichen Applaus bitte auch für den Gast des heutigen Büchermarkts. Hallo, Ingo Schulze.
Vielen Dank.
Ingo Schulze, gibt es eigentlich so ein Begrüßungsritual, eine Begrüßungsformel, die typisch ist für das Ruhrgebiet?
Ich weiß nicht, ob es da eine ganz typische Formel gibt. Vielleicht weiß das hier jemand besser als ich. Also viele, aber nicht alle, sagen Glück auf. Also gerade so um Schalke herum, aber nicht nur. Aber da kommt sehr demonstrativ Glück auf, gerade wenn man irgendwie einen schwarz-gelben Schal hat. Aber dann, was ich sehr verbreitet fand und was mir ganz gut gefiel, dass man sagte, hier sagen wir du.
Ja.
Das kommt schnell.
Ja. Wenn Sie sich wundern, warum ich Ingo Schulze das frage, das hat natürlich mit dem Buch zu tun, mit Ihrem neuen Buch, über das wir sprechen wollen. Zu Gast im Westen, Aufzeichnungen aus dem Ruhrgebiet heißt es. Und jetzt kennt man Sie, Ingo Schulze, ja eher als jemand, der Romane schreibt, die so ostdeutsche Geschichten erzählen, ostdeutsche Landschaften vermessen. Peter Holz beispielsweise, Adam und Evelyn. Warum nun plötzlich dieser Perspektivwechsel? Wollten Sie, wenn man jetzt wirklich mal diese Ost-West-Schere nach aufmachen will, wollten Sie mal dezidiert auf die andere Seite gucken?
Das war eine Möglichkeit. Ich hatte dieses Metropolschreiber-Ruhr-Einladung von der Brost-Stiftung und die ist ziemlich gut dotiert. Und da dachte ich, warum nicht? Also warum soll ich nicht mal 6 Monate richtig im tiefen Westen wohnen? Man sollte dann am Ende ein Buch abliefern und ich dachte, das kriege ich schon irgendwie hin. Ich mache meine eigenen Sachen, schreibe bis Mittag, Nachmittag Roman. Dann gucke ich mir das Ruhrgebiet an und wenn mir was dazu einfällt, schreibe ich das abends auf und komme noch mit einem Buch und viel Geld wieder nach Hause. Und das hat so leider nicht geklappt. Ich habe keine Zeile am Roman geschrieben und bin auch erst im Dezember mit dem Buch hier fertig geworden. Also insofern sank dann mein Tagessatz erheblich.
Ich musste denken, als ich die Ankündigung Ihres Buches gesehen habe, an ein Buch, das vor 2 Jahren erschienen ist. Das stammt von Gregor Sander, der auch aus dem Osten stammt. Und dieses Buch, was er geschrieben hat, das ist so ein bisschen ein literarisierter Reisebericht. Lenin auf Schalke heißt der. Und da ist so ein bisschen das natürlich auch humorvoll gemeinte Motto dieses Buches. Jahrelang hat der Westen immer den Osten beschrieben und erklärt, jetzt mache ich das mal umgekehrt. Das heißt, so eine Mission hatten Sie nicht.
Nein, also ich meine, ich habe das wirklich als eine Einladung empfunden und habe mich als Gast gefühlt und wurde auch so behandelt, also sehr zuvorkommend behandelt. Immer wenn ich einen Wunsch habe, was sei ich weiß, also prompt saß ich in der Essener Philharmonie oder wenn ich sagte, das und das würde ich mir gerne mal anschauen. Das ging alles und das ist ja selten, dass man so aus dem eigenen Alltag rausspringen kann und ich hatte dadurch Begegnungen, die ich in Berlin oder Altenburg, ne, vielleicht Altenburg noch eher, aber sonst eigentlich nicht gehabt hätte und naja, es natürlich kam ich nicht vom Mond oder kam auf den Mond, das war ja alles jetzt nicht so vollkommen fremd, ich kannte das Ruhrgebiet von Lesungen, aber da zu wohnen und sich so auf Einzelnes einzulassen, war dann doch anders, aber das hat eine Zeit gebraucht, ich wusste erst überhaupt nicht, was ich da soll. Und dann bin ich einfach immer, wenn mich jemand eingeladen hat, bin ich dann immer hingegangen. Und so ist das dann entstanden. Und dann wurde ich immer weiter eingeladen und so rumgereicht und bin mit dem Schreiben eigentlich gar nicht nachgekommen.
Ja, das ist wirklich ganz toll, dass wirklich Menschen, auch die Sie gar nicht kennen, auf Sie zukommen und sagen, Herr Schulze, ich habe was zu erzählen, kommen Sie mal mit. Und dadurch ist so ein Buch entstanden. 19 Texte sind es insgesamt mit dem Epilog zusammen, wo Sie, könnte man sagen, so das ganze Ruhrgebiet so in seiner Breite, aber auch in seiner historischen Tiefe vermessen. Und 2 Episoden, die mir ganz besonders gut gefallen haben, sind Schulbesuche, die Sie gemacht haben. An Grundschulen, in denen ja, Kinder, die von Kindern besucht werden, die aus sehr armen Familien stammen, die auch aus Familien stammen, wo wenig Deutsch gesprochen wird. Man könnte denen jetzt so den Stempel aufdrücken, Brennpunktschulen. Und was Sie da erlebt haben, war aber ganz erstaunlich anders und sehr harmonisch. Können Sie so ein bisschen von diesen Schulen erzählen, die ja wirklich exemplarisch sein sollten?
Ja, für mich waren die beiden Schulbesuche mit das Aufregendste, was es gegeben hat, weil ich merke, wenn ich sonst in Schulen gehe, zur Schullesung, ich bin immer noch so ein bisschen befangen. Also irgendwie die eigene Schulzeit wirkt da noch nach. Und dann habe ich immer gehört, Duisburg-Marxloh, oh, da geh bloß nicht hin. Oder ich fahre dich im Auto mal durch Marxloh oder andere Sachen. Da musst du unbedingt hingehen. Und dann traf ich jemanden, der sagte, wollen Sie nicht mit mir mal nach Marxloh? Wir helfen da beim Musikunterricht. Und ich hatte eigentlich gar keine Ahnung, wer das ist, was die machen. Der stellte sich dann als musikwissenschaftlicher Professor an der Folkwang-Uni heraus und ist vom Klavierfestival Ruhr der Bildungsbeauftragte, Tobias Blee. Und ich bin in eine Grundschule gekommen, auch in einem Kindergarten, aber das führt jetzt zu weit, in einem Viertel, wo ganz wenige Kinder zu Hause noch Deutsch sprechen. Und die haben dort in der Schule, seit über 15 Jahren läuft das hat sich immer weiter ausgebreitet, also ganz klein angefangen, aber die machen einen verstärkten Musikunterricht. Und ich kam da rein und ich hörte da eine Musik, die ich gar nicht einordnen konnte. Und dann wurde gesagt, wie heißt der Komponist? Und dann meldete sich, meldete sich ein Junge oder Mädchen, sagte Schönberg. Und dann, ja, wie heißt er mit Vornamen? Arnold. Und dann im Chor, Arnold Schönberg. Und die haben mit Ligeti und mit Bartok und das war unglaublich. Und dazu hat entweder haben die Musik nachgespielt oder haben dazu mit einer Tänzerin oder Tanzpädagogin getanzt und haben Strukturen, die sie sonst überhaupt nicht lernen würden. Also wie beginnt man? Man beginnt zusammen. Jeder muss auf seiner Position stehen. Man muss gucken, wie man ist. Man muss aufeinander hören. Man muss da die Bewegungsabläufe einhalten. Und das finde ich so großartig. Und es ging gar nicht um das Event, dass man am Ende irgendwie eine tolle Aufführung hat. Das hatten die auch, zum Glück. Aber darum ging es gar nicht, sondern um die Kontinuität, das jeden Tag zu machen. Und das ist eine Methode, da ranzukommen. Weil da sind viele Kinder, wenn ich zu lange rede, müssen wir nicht unterbrechen, aber weil das Ruhrgebiet hat ja viele leerstehende, gerade der Norden, viele leerstehende Häuser, Wohnungen, die sogenannten Problemimmobilien. Die Leute sind weggezogen von den Zechen, von den Stahlwerken, die geschlossen worden sind. Und das sind unter anderem, nicht nur, aber eben sehr viele Roma-Familien, die selbst in Bulgarien oder Rumänien unter grässlichsten Umständen wohnen. Für die sind das Paläste. Aber da treffen natürlich Mentalitäten und Auffassungen aufeinander. Da ist eine Nachbarschaft oder eine Kommune überfordert. Und die Kinder sind dann manchmal ein halbes Jahr da, ein Dreivierteljahr da. Und das ist so eine große Aufgabe. Aber wenn man für diese Gesellschaft etwas tun kann, wie sie in der Zukunft ist, das klingt jetzt banal, aber dann muss man halt in diese Schulen investieren. Und da braucht man eben nicht so viele Kinder in einer Klasse. Und also wenn wir irgendwie unser Geld gut investieren, dann in Schulen.
Ja, und da können Sie ruhig klatschen. Aber sind denn diese pädagogischen Konzepte, von denen Sie da erzählen, und diese Menschen, sind das Glücksfälle, sind das Einzelfälle, die sehr engagiert und empathisch sind? Oder haben Sie auch das Gefühl, vielleicht in dieser Region Ruhrgebiet, die natürlich Krisen auch kennt, die auch lange schon mit Migration lebt, dass da anders rangegangen wird an solche vermeintlichen Krisenszenarien? Ist man da vielleicht gelassener? Einerseits, wenn es darum geht, das zu lösen, andererseits vielleicht auch, wenn es einfach darum geht, das zu benennen als ein Problem?
Ja, man hat da eben gut 150 Jahre Zuwanderungserfahrung. Und die war immer ganz, also das Ruhrgebiet lebt davon. Man muss sich ja nur mal so die verschiedenen Generationen von Fußballern, so wie die Namen der Fußballer sind, so kann man ungefähr sagen, wie die Einwanderung oder Zuwanderung gewesen ist. Aber das ist jetzt ein neues Phänomen. Also die sind immer fertig geworden, aber jetzt fehlt eben auch, es fehlt nicht an Arbeit. Also Arbeit gibt es genug. Also man würde sofort Arbeit finden, aber eben nicht diese Dinge, wo man eben unter Tage oder eben bei den Stahlwerken, was natürlich auch immer gewerkschaftlich und von der Versicherung und so schon immer einen hohen Standard hatte. Aber also da ist etwas zu Ende gegangen, aber es ist so zu Ende gegangen, wenn man es ja wiederum mit dem Osten vergleicht, dass es da eben doch über Jahrzehnte ging, was im Osten immer in 2, 3, 4 Jahren ablaufen musste.
Jetzt haben Sie den Osten schon erwähnt. Man sagt ja immer, wenn man auf Reisen geht, dann trifft man immer auch ein bisschen sich selbst. Und Sie haben tatsächlich viele Parallelen entdeckt zum Osten im Ruhrgebiet. Was waren die eindrücklichsten?
Ich weiß gar nicht, ob ich so viele Ähnlichkeiten entdeckt habe. Es ist natürlich, also ich wohne in Berlin und wenn man dann eben nach Duisburg kommt, ist das jetzt alles nicht so anders, also ist natürlich anders, aber ich habe immer gemerkt, wenn ich gefragt wurde, ja, wie findest du das hier so, dann fing ich immer an, vom Osten zu erzählen, als hätte ich die Frage falsch verstanden und merkte dann natürlich, dass ich über den Unterschied kam, also gerade in den Schulen, also wo bei uns, also jetzt rede von meinen Jahrgängen, natürlich Arbeiter- und Bauernkindern, ja, befördert worden, was aber natürlich wiederum ideologisch überformt war, aber eben was Gutes hatte. Mich hat es irgendwie als Arzt so ein blöd erwischt dabei, aber alles gut gegangen. So, aber also Dinge, wo man weiß, das hat schon mal gegeben, wo man jetzt neu drum kämpft oder auch Gleichberechtigung, Frauen und so weiter. Und wenn man dann aber mit Immigrantenfamilien spricht, da ist das dann wieder sehr viel ähnlicher als im Osten oder mit Frankreich, was ja auch jetzt nicht so weit weg ist. Aber es ist schon auch dieser Arbeiterkult. Ja? Und ich habe 89, 90, insbesondere im Osten, ich kenne ja den Westen nicht, wie die Leute, die auch mit ihrem Körper und Händen arbeiten, wie das eine enorme Abwertung erfahren hat. Und das ist im Ruhrgebiet, hat man das, ich glaube, die waren eben, das war selbstverständlich, diese berühmten Malocher, aber das war nichts, was anzustreben ist. Also vielleicht war es unter Tage besser als auf dem Mecklenburger Kartoffelacker, aber das war jetzt nichts, was man angestrebt hat. Das war gefährlich und gesundheitsschädigend. Aber im Nachhinein kriegt das eine unglaubliche Überhöhung, die Malocher. Und also da gibt's ein Kapitel, wo sich einer aufregt. Wir Schalker waren eigentlich immer filigran, sowohl im Fußball. Wir waren eigentlich sozusagen das Silicon Valley Deutschlands mit dieser Technologie. Das war nichts Primitives, dieses Malochen. Das hat auch keiner gewollt. Aber man merkt auch, ich habe mich mit einem Redakteur gestritten, der wollte von mir was über die Ruhrpott-Jungs erfahren. Kann ich irgendwie nichts sagen. Ich kann darüber sprechen, wie im Osten plötzlich die alten Rollenbilder kamen. Die Frauen zuerst, dann die Männer verloren die Arbeit, aber die Männer sollten plötzlich die Ernährer der Familie sein. Und solche Dinge kann ich nur als einen Vergleich anbieten, aber ich habe keine Ahnung von den Ruhrpott-Jungs. Mir sind immer ganz normale Männer begegnet, die natürlich auch was erzählten. Auch schon so ein Stolz auf den Opa, der eben im Stall gewesen ist oder unter Tage, aber es ist da auch sehr viel Mythisierung und gerade wenn man, also Borussia Dortmund ist auch nicht frei davon, aber gerade auf Schalke, wenn das Steigerlied gesungen wird und so, also muss man sehr vorsichtig sein.
Ja, ich habe mir einen Satz notiert, der glaube ich so ein bisschen darauf abhebt. Da schreiben Sie, das Besondere im Ruhrgebiet scheint mir zu sein, dass es hier eine ganze Region der hart arbeitenden körperlichen Arbeit bis heute die Wertschätzung entgegenbringt, die sie verdient. Je demonstrativer das geschieht, desto misstrauischer darf man sein. Können Sie das noch so ein bisschen erklären? Warum muss man da misstrauisch sein, wenn das so demonstrativ gemacht wird? Weil es nachträglich ist? Weil es nostalgisch ist?
Ich denke schon, dass das sehr, sehr nachträglich und nostalgisch ist. Andererseits glaube ich schon, da gab es so eine Solidarität unter denen, die diese gefährlichen Berufe machten, insbesondere unter Tage. Also mich hat jemand nach Gelsenkirchen eingeladen, der hat selbst so einen Sanitärwaren, also so einen Handwerksbetrieb, aber der erzählte mir immer, gerade aus den 50er Jahren, was er als kleiner Junge miterlebt hat, diese Grubenunglücke und wie dann wirklich Trauerzüge, also irgendwie mit 60 Toten und die sind ans Fenster vorbei und die gingen dann in die Schule und dann musste den Kindern gesagt werden, von wem der Vater umgekommen ist. Also da gab es schon diese, also ja, man war einfach aufeinander angewiesen und das war natürlich auch Mitbestimmung, das war ein ganz großes Selbstbewusstsein unter der Arbeiterschaft und als dann die Dinge stillgelegt wurden, das war für mich hochinteressant, also die Arbeitskämpfe, da war einer der allergrößten, wenn nicht gar der größte in Rheinhausen, als dieses große Truppwerk stillgelegt werden muss. Und da habe ich mir, das war eigentlich eine Recherche ausschließlich im Internet, da gibt es so einen Volkstribun, einfach so einen Arbeiter, der ist nicht im Betriebsrat, der ist zwar in der Gewerkschaft und der hält eine Rede, die ist, indem er eigentlich diesen Arbeitskampf in den historischen Kontext stellt und löst damit, das ist wirklich unglaublich zu sehen und löst damit den größten Streik aus, den es da gegeben hat. Ich habe diese Rede nirgendwo gefunden. Ich habe mir die so zusammengestoppelt, aber das ist schon was zwischen wirklich Volkstribun und ein Popstar. So.
Ja. wenn ich jetzt mit beispielsweise unseren Korrespondenten spreche, auch gerade in den ostdeutschen Ländern, in Sachsen, in Thüringen oder auch mit Kulturinstitutionen, dann wird immer gesagt, man muss die positiven Geschichten auch erzählen. Weil ist das auch so ein bisschen das Motto, mit dem Sie durchs Ruhrgebiet sich haben leiten lassen? Und das wäre ja zum Beispiel, die Sie jetzt gerade erwähnt haben, eine Geschichte, die wirklich vorbildlich sein könnte.
Also ich habe jetzt die Dinge nicht nach positiv oder gestern war ich immer auf das Pessimistische gebucht, als müsste ich immer die kritischen Sachen sagen. Nein, man erlebt ja was und das hat das eine wie das andere. Und ich hatte natürlich ein konkretes Gegenüber, die oder der mich eingeladen hat. Und man sieht Dinge, die wo ich dann sage, gut, das schreibe ich jetzt nicht rein. Das wäre jetzt einfach indiskret. Also mir wird so viel Vertrauen entgegengebracht, da kann ich jetzt nicht das und das schreiben. Und alle, die hier namentlich vorkommen, die haben das auch abgesegnet. Da glaube ich der war nicht ganz glücklich, aber hat es trotzdem passieren lassen. Die anderen haben mir eigentlich alle Fehler rausgeräumt und gesagt, schreiben wir mir lieber das und das. So ist es richtig. Aber ich glaube, es ist beides. Und vielleicht ist das Positivste, was man sagen kann, dass darüber erzählt wird, also das ist Non-Fiction, aber es gab einer, da merkte ich, der will einfach erzählen, der will mir etwas erzählen. Er fand sein Leben so großartig und ich wartete immer auf den Moment, wann jetzt das Großartige kommt. Aber bis ich merkte, das ist das Großartige, dass er sein ganzes Leben so großartig findet.
Ja, und das Großartige an diesem Buch ist auch, Sie haben jetzt gerade schon gesagt, natürlich Non-Fiction, Sie haben das auch abgleichen lassen von den Personen, die da drin vorkommen. Und mir geht es oft so, wenn ich Bücher lese, von denen ich weiß, die sind nicht erfunden, dann kommen die mir noch viel literarischer oder viel romanhafter vor. Und es gibt so eine Episode, ein Kapitel, das spielt in Essen-Kettwig. Und da hätte ich in einem Roman gesagt, das ist aber nun wirklich sehr ausgedacht, Ingo Schulze. Das muss man vielleicht doch streichen. Und da kommen Sie nämlich in Essen. Eigentlich werden Sie an Ihre Schreibanfänge zurückgeführt. Was war das für ein Abend?
Das war ein Abend. Ich habe Menschen, also bei Lesungen kennengelernt, die sagten, kommen Sie dahin. Und da war so einer, sagt, kommen Sie doch nach Kettwig, das ist so einer der schönsten Orte an der Ruhr im Süden. Da machen wir einen Wilhelm von Tüdelken-Abend. Also Sie als Sachse, als Dresdner müssten doch da. Und ich saß dann da und dachte, na ja, jetzt kommt hier so ein besserer Volksschulabend. War irgendwie alles ganz gut. Ich finde ja Volkshochschule gut. Also ich habe immer das Gefühl, was nachzuholen, nicht zu wissen, gerade als Dresdner. Und bin dann eben, plötzlich eben das Tüdelkenhaus. Und dann dachte ich, dort habe ich 1980 oder war es 79 meine ersten Gedichte hingebracht zu einem gewissen Hannes Würz von der Jungen Welt, der eine Poetensprechstunde macht. Und dann sind die in einer Anthologie erschienen. Das war für mich so, das war einer der größten Momente meiner Jugend, dass jemand meine Gedichte plötzlich drucken wollte. Und da sitze ich da in Kettwig und höre was über Tüdelken und sehe dieses Haus. Und da fällt einem eine Geschichte ein, an die man so lange nicht mehr gedacht hat. Und dann schenkte mir einer eine Mietje Theodorakis-CD und da steht hinten drauf FDJ-Chor der EOS Kreuzschule. Also wir haben so ein Action ST von Theodorakis gesungen und will das alles gar nicht erzählen. Und da hat mich einer mit einem Telegramm, Herr Mietje Theodorakis wünscht Sie zu sehen, Nationalpreisträger Udo Zimmermann, dem war das auch untergeschoben worden. Und da fuhr ich Mietje Theodorakis zu sehen und hatten dann auf dem Beifahrersitz vom Auto meiner Mutter, weil er mal schnell dorthin wollte. Und dann musste ich sehen, dass ich schnell wieder in die Kaserne zurückkomme. Also das war plötzlich, und daran dachte ich dann in Kettwig an der Ruhr. Das war schon eigenartig. Ja.
War das so eins der schönsten Geschenke, das Sie bekommen haben in diesem Ruhrgebiet? Sozusagen ein Geschenk, was der Gast kriegt, dass Sie nochmal auch so an Ihre eigene Schreibbiografie erinnert wurden?
Also das zählt dazu. Ich kann das gar nicht abstufen, weil für mich war eigentlich die große Offenheit, mit der alle kamen und mich eingeladen haben.
Ingo Schulze war zu Gast im Büchermarkt live von der Leipziger Buchmesse. Ich lade Sie ganz herzlich ein, zu Gast im Westen mit Ingo Schulze zu sein, indem Sie dieses Buch lesen. Das ist im Wallstein Verlag erschienen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihnen, Ingo Schulze, für den Besuch hier auf der Bühne von Deutschlandfunk.
Vielen Dank.
Ihnen eine gute Messe, anregende Lektüren. Mein Name ist Wiebke Poromka.